Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Sie gehören inzwischen zur Normalität, Smart-Home-Systeme. Während früher maximal vielleicht die Musikanlage per Sprachbefehl oder per Handy gesteuert wurde, kann man heutzutage beinahe von überall auf die Jalousien, die Heizung oder auch die Waschmaschine zugreifen. Und das Ganze einfach via Handy oder Tablet. Dabei erleichtern Smart-Home-Systeme nicht nur den Alltag, sondern helfen auch zum Beispiel beim Energiesparen. Ich freue mich heute, in unserem Podcast mit einem Anbieter solcher Systeme über den Markt der Smart-Home-Geräte sprechen zu können. Ich darf dazu Herrn Kirsch, er ist einer der beiden Vorstandsvorsitzenden der Shelly Group, begrüßen. Hallo Herr Kirsch, schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo Frau Krüger, schönen Tag.
Herr Kirsch, ich habe es gerade schon im Grunde angesprochen, es geht um Smart-Home-Systeme. Wir starten unseren Podcast trotzdem immer gerne mit einer kleinen, ich nenne es mal Vorstellung des Unternehmens. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz Ihr Geschäftsmodell erklären?
Also Shelly ist ein Unternehmen, ansässig, Hauptsitz in Bulgarien, in Sofia. Hier findet die gesamte Entwicklung unserer Hard- und Software statt. Wir bieten Smart-Home-Produkte an, Energiemanagement-Produkte, die, wie Sie es eben schon gesagt haben, das Leben leichter machen haben damit einen sehr, sehr guten Erfolg, insbesondere aber nicht nur in der deutschsprachigen Region, wachsen sehr, sehr schnell, was auch natürlich damit zu tun hat, dass Kunden unser Produkt sehr interessant finden. Wir haben sehr interessante Preispunkte. Wir sind weniger als halb so teuer verglichen mit renommierten Marken wie Bosch, Homematic oder anderen, erfüllen aber gleichzeitig alle Standards, die man in Europa braucht, bis hin zu Datenschutzvoraussetzungen. Unsere Daten gehen nicht in irgendeine chinesische Cloud, wie das bei dem einen oder anderen Anbieter der Fall sein wird. Und da wir mittlerweile ein breites Sortiment haben von knapp 100 Produkten, fehlt auch nicht mehr so wahnsinnig viel, um das Haus komplett smart zu machen. Sie haben eben über Rollos gesprochen, die man von unterwegs öffnen oder schließen kann. Oder auch die Heizung vorher, bevor man nach Hause kommt, auf die Wunschtemperatur fahren. Aber auch Bewegungsmelder, Tür- und Fenstersensoren, einfache Sicherheitssysteme. Wir haben die Möglichkeit, die Gartenbewässerung zu steuern, Feuchtesensoren anzuschließen. Also da bleibt eigentlich kein Wunsch offen, wenn es um Smart Home oder Energiemanagement geht.
Wenn wir jetzt mal allgemein auf den Markt mit Smart-Home-Produkten gucken, wie hat sich der in den vergangenen Jahren so entwickelt?
Der Markt wächst stetig. Das ist natürlich für ein Unternehmen immer schön, wenn man in einem Markt ist, der sich positiv entwickelt. Und ja, die letzten Jahre, es ist ein bisschen schwierig, ganz konkrete Marktzahlen zu bekommen. Ob man auf Statista schaut oder ein paar kleinere Anbieter, die haben alle Daten, aber widersprechen sich teilweise. Wir gehen davon aus, dass der Markt in den letzten Jahren in etwa 15% gewachsen ist im Durchschnitt und auch weiterhin in den nächsten gut 10 Jahren so wachsen wird. Jetzt ist der Markt im Augenblick an einer sehr interessanten Schwelle von dem Markt für Spezialisten, Smart-Home-Enthusiasten, die sogenannten Geeks, hin zum Massenmarkt. Und das ist natürlich ein Bereich, den jedes Unternehmen, jeder Markt gerne erreichen möchte, dass man dann plötzlich eine ganz breite Kundenschicht anspricht und eben nicht nur die, die ein ganz tiefes Wissen haben und wochenendenlang dann an diesen Systemen rumbasteln.
Wie konjunkturanfällig ist dieser Markt?
Ist er schon. Jetzt sind wir natürlich in einer sehr komfortablen Situation, weil wenn ich mir die aktuelle Konjunktur anschaue, es wird relativ wenig gebaut. Das wäre zunächst mal für Neuausstattungen nicht so positiv. Wir haben aber einen sehr starken Schwerpunkt bei Renovierungen. Unsere klassischen Produkte baut man hinter bestehenden Lichtschaltern oder Steckdosen ein, die man damit smart macht. Das zu einem sehr geringen Preis noch dazu. Also wenn Sie das mal vergleichen, Sie würden mit einem großen Hersteller einmal Ihr komplettes Haus smart machen, dann sind Sie bei uns bei der Hälfte oder einem Drittel des Preises. Also auch das ist natürlich etwas in einer Zeit mit einer schwierigen konjunkturellen Lage, wo die Menschen ihr Geld zusammenhalten. Gleichzeitig aber sagen, ich möchte gerne Energie sparen, weil die Energiepreise sind nach oben gegangen, dann kommt man zwangsläufig auf so etwas wie uns als Lösung. Wenn man nicht gleich bei irgendwelchen Billigchinesen landen will, und ich habe vorhin ja schon angesprochen, mit dem Risiko, dass die Daten irgendwo in China mitgelesen werden, ist manchen Leuten egal, aber da schauen unsere Kunden zunehmend drauf.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Shelly Group gucken, aus welchen Regionen kommen Ihre Kunden, also in welchen Märkten sind Sie vertreten?
Wir machen in etwa 50% unseres Umsatzes in Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann machen wir knapp 35% im Rest von Europa und den Rest machen wir im Rest der Welt. Ein Vorteil unserer Produkte ist, dass sie überall auf der Welt einsetzbar sind. Sie müssen nicht den ganzen Schalter tauschen und haben damit, wenn ich jetzt Europa nehme, gibt es in jedem Land gibt es unterschiedliche Schalterhersteller. Jeder Schalterhersteller hat 10 verschiedene Designs. Und wenn Sie dann sagen, ich möchte jetzt einen Schalter auswechseln, um etwas smart zu machen und bauen dann etwas ein, was nicht mehr zum Design passt, das will ja keiner. Also bei uns bleibt das alles, wie es ist. Sie nehmen den Schalter aus der Wand, verbauen den Shelly dahinter. Das macht idealerweise ein Elektriker, wenn man nicht selber das entsprechende Know-how hat. Und damit ist dieser Schalter smart und behält auch die alte Funktion ganz normal. Also Sie können immer noch hingehen und am Schalter das Licht ein- und ausschalten oder was immer Sie damit schalten wollen. Auch das ist nicht bei allen Herstellern der Fall. Und also das funktioniert überall auf der Welt, egal ob in Asien oder in USA oder Südeuropa, Nordeuropa, Deutschland. Und von daher glauben wir auch in den nächsten Jahren an ein sehr positives Wachstum, eine sehr positive Entwicklung.
Gibt es Märkte oder Regionen, die für Sie besonderes Aufholpotenzial haben, also wo man noch so ein bisschen hinterherhinkt?
Absolut. Also alleine schon die Tatsache, dass wir 50% unseres Umsatzes in Deutschland machen oder in Deutschland, Österreich, Schweiz machen, in der Dachregion machen, zeigt ja, dass wir in anderen großen Ländern in Europa Nachholbedarf haben. Der größte Markt für unsere Art von Produkten ist tatsächlich nicht Deutschland, sondern ist UK, also England oder Großbritannien. Und da sind wir ganz am Anfang. Da haben wir erst vor einiger Zeit begonnen, haben inzwischen aber gute Großhändler gefunden, haben auch sehr viel positiven Zuspruch von Einzelhändlern und Installateuren. Aber wir sind da noch ganz am Anfang. Aber trotz allem erwarten wir aus diesem Land einen starken Zuwachs. Genauso natürlich wie aus Ländern wie Frankreich, Benelux, Polen ist sehr, sehr stark in diesem Bereich. Südeuropa, Spanien, Italien. Italien ist unser zweitstärkstes Land aktuell, auch mit einer sehr schönen Entwicklung in den letzten beiden Jahren. Und Spanien, Portugal, Frankreich, Benelux, Großbritannien, Polen. Also alles noch Länder, wo wir verglichen mit dem deutschen Niveau noch deutlich wachsen können und das auch tun. Wir sehen, dass wir dort überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielen.
Sie sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in den USA tätig. Jetzt ist ja meistens, wenn man jetzt böse sein möchte, gerade so Deutschland technisch immer so ein bisschen hinten dran. Gibt es da Unterschiede am Markt, die Sie spüren?
Das tut mir jetzt aber weh, Frau Kröger.
Ja, also generell, wenn man wenn man über das Thema Digitalisierung, Technik spricht, hört man sehr oft, Deutschland hinkt hinterher.
Ja, jetzt könnte ich natürlich bösartig sagen, wir haben ja auch unseren Firmensitz in Bulgarien. Und wenn ich mich hier so umschaue, wenn ich aus meinem Büro schaue aktuell, dann sehe ich ganz viele Logos von westeuropäischen Firmen, die ihre Entwicklungshubs hierher gelegt haben. Da drüben ist ein großes Büro von SAP, auf der anderen Straßenseite die Schwarzgruppe. Bosch ist hier und wir sehen, dass wir hier extrem viele hervorragende Talente im Soft- und Hardware-Entwicklungsbereich bekommen. Aber mal unabhängig davon, wo die Produkte entwickelt werden. Unsere Produkte sind von der Preispositionierung, ich habe es eingangs schon gesagt, halb so teuer in etwa wie bekannte, renommierte westeuropäische Marken. Mhm. Teilweise sogar deutlich drunter noch. Wir sind etwas teurer als die billigen Chinesen. Aber sowohl gegenüber den Chinesen als auch gegenüber den westeuropäischen Produkten oder amerikanischen Produkten im Smart-Home-Bereich haben wir, ich sage üblicherweise, 10-mal so viel Funktionen. Aha. Also wir sind technisch weit, weit, weit voraus und zwar gegenüber jedem auf der Welt. Es gibt kein Unternehmen, das in ein Produkt, und das hat erstmal gar nichts mit dem Preis zu tun, so viele Funktionalitäten einbaut. Ich zähle mal ein paar auf. Unsere Produkte funktionieren, die neue Generation, die wir gerade gelauncht haben, funktionieren in ihrem WLAN zu Hause, funktionieren mit Bluetooth, funktionieren mit Zigbee, ein großer Standard weltweit, funktionieren aber auch, wenn Sie ein professionelles System sich eingebaut haben zu Hause, das im KNX-Standard funktioniert, das ist so der High-End-Standard. Unsere Produkte sind voll KNX-kompatibel, also Sie können Ihr System zu Hause erweitern mit Shelly-Produkten. Wir haben einen Großteil der Intelligenz in das Gerät eingebaut. Also es funktioniert nicht nur, wenn Sie eine Cloud-Verbindung haben. Ein guter Teil unserer Kunden möchte gar keine Cloud-Verbindung. Wir akzeptieren das. Also ist nicht mit dem Internet verbunden quasi, sondern Sie haben Ihre eigene Lösung zu Hause. Dann können Sie es natürlich nicht mehr fernsteuern. Aber zu Hause funktioniert alles. Auch die Zeitschaltuhren, die Automatisierung, die Kombination mit einem Wetterdienst, der Ihnen sagt, morgen wird es regnen, vielleicht heute nicht die Gartenpumpe einschalten. All das in der Vielzahl der verschiedenen Funktionalitäten kann kein anderer auf der Welt. Üblicherweise sage ich, wir haben 10-mal so viele Funktionen. Es mögen bei dem einen oder anderen nur 8 sein, bei anderen 12 oder mehr. Also wir sind technisch ganz weit vorne. Und der Abstand zu unserem Wettbewerber, ist mit unserer neuen Generation, die wir jetzt gerade im ersten Quartal gelauncht haben, noch mal größer geworden. Der schrumpft nicht, indem andere aufholen, sondern er ist wesentlich größer. Wir sind viel schneller als alle anderen, wenn es um Entwicklung von neuen Produkten geht. Mhm. Neue Features einzubauen, Trends vom Markt aufzusaugen, aufzunehmen und umzusetzen. Das können wir viel schneller als alle anderen.
Jetzt ist es ja ein bisschen schwierig, vorherzusagen, Zollthematik in den USA, inwiefern könnte das Ihr Unternehmen betreffen oder würde es Ihr Unternehmen überhaupt betreffen?
Also zunächst mal ist USA nicht unser Kernmarkt. Mhm. Wir sind dort, wir haben eine Niederlassung seit einigen Jahren. Ich sage mal, wir sind nicht so erfolgreich, wie wir sein könnten, weil wir auch nicht alles tun, um in USA erfolgreich zu sein. Ja. Das hat was mit Ressourcenallokierung zu tun. Wenn wir überlegen, was können wir mit der gleichen Entwicklung in Europa bewegen zum gleichen Zeitpunkt oder auch in Asien, dann neigen wir dazu, eher zu sagen, na, die Produktentwicklung vielleicht eher nicht für USA jetzt, weil da sind wir noch nicht so groß. Also das ist etwas, was Aufholbedarf benötigt, wo wir deutlich mehr machen könnten, heißt aber gleichzeitig auch, ob wir in den USA erfolgreich sind oder nicht, ändert überhaupt nichts an der Mittelfristplanung des Unternehmens. Das ist eine Option, wenn wir dort, wenn der berühmte Knoten dort platzt, dann kommen wir in ganz andere Größenordnung, als wir sie heute geplant haben. Und die sind schon relativ ehrgeizig. So, zum Thema Zölle. Die Zölle gelten ja nicht nur für uns. Also wenn in den USA Zölle erhoben werden, dann für alle. Für die billigen Chinesen, weil es wird auch in den USA wird keines unserer Produkte produziert, auch nicht von irgendeinem Wettbewerber. Und selbst wenn das so wäre, dann sind die Wettbewerber, die in den USA produzieren oder teilproduzieren, so teuer, dass selbst 20%, 30%, 50% Strafzoll uns vielleicht ein bisschen näher ranbringt, aber die Lücke nicht schließt. Also da haben wir überhaupt keine Bedenken, was das angeht.
Der KI-Boom der vergangenen Monate, hat der bei Ihnen auch, ich sage jetzt mal, die Nachfrage nochmal angekurbelt oder, ich sage jetzt mal, kann man das unabhängig voneinander sehen?
Das würde ich im Moment mal unabhängig voneinander sehen, weil zunächst mal, was und welcher Boom unser Geschäft angekurbelt hat, ist der Solarboom in Westeuropa. Wir haben das, ich behaupte jetzt mal, das beste System für Energiemanagement, das mit fast allen Herstellern von Photovoltaik-Systemen kompatibel ist. Und wenn Sie in Bedienungsanleitungen der großen Hersteller schauen, dann sind wir ganz häufig der Einzige, den die empfehlen, um Energiemanagement zu betreiben. Das ist ein Trend bei Konkraftwerken. Das ist ein Trend, der uns wahnsinnig Rückenwind gegeben hat. Und die KI, das wird kommen. Es gibt noch keine wirklich gute Integration in Smart-Home-Systeme. Es gibt natürlich die klassischen Sprachsteuersysteme, Alexa, Google, Samsung SmartThings, Apple und viele andere. Mit denen sind wir mit allen kompatibel, insgesamt mit 150 verschiedenen Plattformen. Also wenn Sie zu Hause eine Alexa haben und sagen, Alexa, mach mal das Licht an, dann passiert ja erstmal nichts. Da steht ein Lautsprecher, der kann Musik spielen, aber der kann kein Licht schalten. Und der braucht eine Verbindung zu irgendeinem Gerät, das dann das Licht schaltet oder den Rasensprenger einschaltet oder das Licht dimmt oder was auch immer macht. So, das können wir. Wir haben eine eigene Applikation. In dieser Applikation haben wir auch erste KI-Integrationen. Zum Beispiel sagt Ihnen, dazu brauchen Sie dann allerdings die Premium-Version. Wir haben eine Standard-Version. Und wir haben eine Premium-Version, die kostet dann 35 Euro im Jahr oder 3,99 Euro im Monat. Und die sagt Ihnen dann, der Kühlschrank läuft irgendwie nicht normal. Mhm. Der hat normalerweise einen anderen Stromverbrauch, ein anderes Muster. Der scheint kaputt zu sein. Guck doch mal, ob vielleicht der Ventilator hinten verdreckt ist. Der braucht mehr Strom als normal. Oder er verbraucht gar keinen Strom, der ist kaputt. Der läuft einfach nicht. Oder der verbraucht zu viel Strom, vielleicht ist ja die Tür auf. Und dann kriegen Sie einen Alarm. Oder Sie haben ein Licht angelassen nachts, das zu dieser Zeit normalerweise nicht an ist. Ja. Das können Sie natürlich immer ein- und ausschalten, aber normalerweise, wenn Sie es eingeschaltet haben, dann kriegen Sie eine Nachricht. Da ist gerade im Wohnzimmer Licht an, es ist 3 Uhr nachts. Ist das denn richtig oder hast du es vergessen? Und das kann man natürlich bis zum Exzess treiben, was man alles dort integrieren kann. Den Küchenherd, gibt ja dieses klassische Szenario, habe ich denn den Herd abgeschaltet? Ja. Wenn Sie den Herd über eine Shelly über ein Shelly-Modul angesteuert haben, also wissen Sie, der zieht Strom, und zwar so viel Strom, dass er eingeschaltet ist, also nicht nur die Digitaluhr läuft. Und damit weiß ich dann, ich habe vergessen, ihn auszuschalten. Und könnte ihn dann auch ausschalten von der Ferne. Oder habe ich das Bügeleisen angelassen? Habe ich das Licht ausgemacht? Ist die Garage zu? So all diese Dinge, wo man dann üblicherweise Panik kriegt, wenn man unterwegs ist und sagt, oh, müssen wir nochmal zurückfahren? Ich glaube, ich habe das Bügeleisen an. Ist alles Schnee von gestern. Und hat natürlich einen Energiespareffekt, Wenn man mal wenn man so ganz kleine Dinge nimmt, ich rede nicht von den großen Dingen, Heizungssteuerung, Temperatursteuerung, es wird draußen zu kalt, ich mache mal die Vorhänge runter oder die Rollos runter, damit ich mehr Energie drin lasse. Ich rede mal von ganz kleinen Dingen. Der Fernseher, der im Standby läuft, der verbraucht Strom. Und wenn Sie das mal über ein Jahr ausrechnen, je nachdem, wie alt Ihr Fernseher ist, dann kommen ganz schnell 15, 20 Euro im Jahr zusammen. Das ist nicht wenig. Mhm. Wir haben das vor kurzem mal gemessen an ein paar verschiedenen Geräten. Wenn Sie eine solche Steckdose entweder mit einem Shelly ausstatten, den Sie hinter der Steckdose verbauen, damit er nicht auffällt, oder einfach so, es gibt auch so Zwischenstecker, die man da reinsteckt und dann den Fernseher ansteckt, dann können Sie eine Automatisierung einschalten. Ich verlasse morgens meine Wohnung und in dem Moment schaltet der Fernseher den Strom ab. Der ist nicht mehr im Standby, der braucht keinen Strom. Wenn ich aber abends nach Hause komme, möchte ich nicht den Stecker extra reinstecken, sondern dann soll er automatisch wieder in Standby gehen, damit er auch nicht erst hochbooten muss und das zu lange dauert, wenn ich, was läuft da, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder sowas angucken will. dann ist er automatisch da, aber abends um Mitternacht gehe ich üblicherweise ins Bett, dann soll er wieder offline gehen. Und das geht ganz einfach und so ein Gerät hat sich innerhalb von einem Jahr amortisiert. Und das sind Dinge, die tatsächlich ja, vielen Leuten auch Spaß machen, die auch so ein bisschen, fast so einen Spielecharakter kriegen. Haben mir ganz viele Menschen erzählt, die eine Photovoltaikanlage haben und dann natürlich versuchen zu optimieren, das Maximum aus dieser Anlage rauszuholen. Mhm. Und wie macht man das denn? Das ist schon teilweise, was da Leute machen, ist spannend. Wir machen einmal im Jahr einen Shelly Use Case Wettbewerb, wo uns Kunden einschicken, was sie mit Shellys machen. Das ist schon teilweise beeindruckend.
Im zuletzt beschlossenen Konjunkturpaket von Union und SPD sind ja auch 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz vorgesehen. Damit dürfte, auch wenn es im Moment noch ein bisschen schwächelt, energieeffizientes Bauen weiter forciert werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dann dürften diese Maßnahmen oder die kommenden Maßnahmen dann ja auch Ihrer Branche zugutekommen.
Das tun sie ja teilweise jetzt schon. Ich habe über Photovoltaiksysteme gesprochen. Und wenn Sie heute einen Shelly kaufen, in Verbindung mit einem Photovoltaiksystem, ist er mehrwertsteuerbefreit. Und wenn Sie so ein großes Gerät nehmen, das ist eines unserer größten, kostet 100 Euro, das ist auch mit unser teuerstes Gerät, da sind das immerhin 20 Euro knapp, die ich spare. Also da gibt es schon einiges. Und tatsächlich, je mehr dort investiert wird und je mehr Druck auf dieses Thema kommt, desto mehr profitieren wir davon tatsächlich.
Wie relevant sind denn für Ihr Unternehmen Übernahmen bzw. Kooperationen?
Übernahmen ist, also wir haben zwei Übernahmen gemacht in den letzten Jahren. Wir haben ein kleines slowenisches Unternehmen gekauft, das eigentlich um 20 Ingenieure an Bord zu kriegen, mehr an Bord zu kriegen. Und weil wir dort eine Technologie mit eingekauft haben, die wir bis dahin nicht hatten, ein anderer Smart Home Standard. Und in diesem Hub entwickeln wir aktuell unsere smarten Türschlösser. Also die bekommen auch neuere Projekte. Und wir haben im letzten Jahr smarte Türschlösser ins Sortiment aufgenommen, indem wir keine Übernahme gemacht haben. Wir haben die Assets einer in Insolvenz gegangenen kleinen holländischen Firma für smarte Türschlösser gekauft. Haben jetzt die ersten Produkte am Markt, die mit einem, würde schon fast sagen, phänomenalen Erfolg anlaufen. In kleinen Stückzahlen, weil das dauert ein bisschen, das ist ein kompliziertes Produkt. Aber die ersten, die wir bekommen haben, waren in keiner Zeit ausverkauft. Die nächsten sind unterwegs, schon wieder ausverkauft. Also wir kriegen die Produktion nicht schnell genug hochgefahren. Das beschleunigt dann den Zugang zu einem Markt. So, wenn wir jetzt unbegrenzte Mittel zur Verfügung hätten, könnte man sagen, na, dann lass uns doch mal gucken, wo wir in Europa oder USA auf Shoppingtour gehen, um den Markt ein bisschen zu konsolidieren. Könnte man machen. Jetzt haben wir keine unbegrenzten Möglichkeiten finanziell. Und darüber hinaus muss ich ganz ehrlich sagen, wir wachsen in den letzten Jahren immer über 40%, teilweise über 50%. Und dieses Wachstum muss ein Unternehmen erstmal verarbeiten. Da müssen Prozesse mitwachsen, da müssen Systeme mitwachsen. Wir haben letztes Jahr SAP eingeführt. Das klingt immer alles so schön, aber jeder, der es mal gemacht hat, weiß, das kostet wahnsinnig viel Kraft und Zeit und Nerven. Und dann sind sie permanent am Restrukturieren, zwar positiv restrukturieren, neue Teams aufbauen, neue Länder eröffnen. Also die Mannschaft hier ist am Anschlag. Jetzt zu sagen, lass uns doch mal noch 2, 3 Übernahmen machen, nicht so ganz einfach. Also wir sind happy, wenn wir weiterhin 40-50% wachsen. Und das sieht alles gut aus. Und wenn sich dann etwas anbietet, wie sagt man, opportunistisch, dann tun wir das auch, wie das letztes Jahr mit diesen Schlössern passiert ist. Aber wir sind jetzt nicht wild auf der Suche nach Übernahmen.
Kommen wir mal auf Börsennotierung zu sprechen. Die Shelly Group ist ja seit Ende 2016 an der Börse in Bulgarien gelistet und seit Ende 2021 zusätzlich noch in Frankfurt. Warum dieser Schritt?
Wir sind in Sofia an der Börse üblicherweise Nummer 1 oder Nummer 2. Mhm. Das heißt, wir stoßen hier langsam an gewisse Grenzen. Es gibt auch andere bekannte deutsche Unternehmen, die in Frankfurt von der Börse gegangen sind und nach USA. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Jetzt haben wir hier uns nicht zurückgezogen. Die Börsen Frankfurt und Sofia sind miteinander verbunden. Das hat also einen relativ einfachen Einstieg ermöglicht. Ist natürlich auch mit einem Aufwand verbunden, weil wir sind an beiden Börsen im Prime-Standard gelistet, haben also maximale Veröffentlichungspflicht, Reportingpflicht, haben auch begonnen mit der Listung in Frankfurt quartalsweise Earnings-Calls durchzuführen. Ich bin selbst auf sehr vielen Investorenveranstaltungen, habe ständig Investoren-Calls, weil natürlich aus Westeuropa immer so ein bisschen mitschwingt, ein bulgarisches Unternehmen, ob das denn alles so mit rechten Dingen zugeht. Und ich habe tatsächlich mal einen Investor gefragt, ob es die Firma wirklich gibt, weil er hat uns auf Google nicht gefunden. Also das war natürlich schon sehr lustig, aber es war eine ernst gemeinte Frage. Und es hat uns jetzt inzwischen, nachdem wir 3 Jahre in Frankfurt live sind, vor allem auch nachdem wir nach einem langen Kampf mit der Börse Frankfurt endlich auf Xetra gelistet sind, erhöht sich langsam das Handelsvolumen. Das ist ja auch immer so ein Thema eines Small Caps. Wie viele Aktien werden eigentlich gehandelt pro Tag? Da sind wir immer noch relativ gering, was den einen oder anderen Investor auch abschreckt. Aber da sieht man deutliche Verbesserung, deutliche Bewegung eben seit Xetra. Das ist jetzt knapp nicht ganz ein Jahr her, 10 Monate, glaube ich. Mhm. Ja, und eröffnet uns einfach einen weiteren Zugang zum Kapitalmarkt. Das ist der Grund. Viele Leute sagen, ja, dann hört doch in Sofia auf. Ja, das ist so ein bisschen Heimatverbundenheit. Wir haben auch viele bulgarische Investoren, die würden das nicht gerne sehen. Vor allem kleinere Retail-Investoren, auch ein paar Fonds. Mhm. Also von daher ist diese Doppellistung schon ganz okay.
Dann kommen wir mal konkret auf Zahlen zu sprechen. Wie verlief das Geschäftsjahr 2024 aus Ihrer Sicht?
Sehr gut, leicht über Plan. Üblicherweise, wenn ich die Earnings-Calls beginne, sage ich mittlerweile langweilig. Ja, das ist in der Tat so, weil unsere Investoren sind verwöhnt. Wir haben letztes Jahr knapp 107 Millionen Umsatz gemacht. Wir hatten eine kleine Umstellung im Accounting im letzten Quartal. Wenn man es gleich gebucht hätte, alles wären wir bei 109 gewesen. Mhm. Unsere Guidance war 105. Im Vorjahr waren wir bei 75. Das entspricht einem Wachstum von knapp über 40%, 42 oder 45, je nachdem, welche Zahl man nun nimmt. Alles wunderbar. Die Jahre davor sind wir immer um die 50 oder knapp über 50 gewachsen. Das wird natürlich mit höherer Basis immer schwieriger, weil die Summen, die man oben drauf packt, immer größer werden. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem Jahr. Wir haben ein Ergebnis gemacht von knapp 25% EBIT-Marge. EBIT, nicht EBITDA. Ja. Damit sind wir grundsolide. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 80%. Also auch das ist alles nicht normal, wenn man sich in Unternehmen umschaut, die nicht nur in unserer Größenordnung, sondern auch größere Unternehmen, die haben eine viel höhere Verschuldung. Wir haben quasi keine Verschuldung oder ganz geringe. Wir haben einen einzigen Bereich, mit dem ich nicht zufrieden bin, das ist das Working Capital. Wir haben zu viel Geld ins Working Capital investiert. Das kriege ich aber kurzfristig nicht korrigiert, weil das würde Investitionen in Supply Chain und andere Optimierungen benötigen, die heute noch nicht reifen. SAP ist ganz frisch fertig. Damit kriegen wir natürlich eine andere Planungssicherheit, Reporting-Sicherheit. Und dann werden wir mittelfristig auch das Working Capital optimieren können. Ist aber letztendlich auch nichts Dramatisches, weil unser Lagerbestand wird nicht alt. Wir verkaufen unsere eigenen Produkte und keine Smartphones, die nach 4 Wochen im Preis gesenkt werden. Das ist alles solide und von daher gehen wir nach wie vor auch davon aus, dass wir Lagerbestände brauchen, um auf gar keinen Fall Umsatz zu riskieren. Und sie haben halt immer irgendwie mal ein Thema, dass in der Fabrik mal was nicht funktioniert, die Ware kommt aus China, dass da irgendein Bauteil ausfällt, dass sie mal 4 Wochen Verzug haben. Und dann ist es gut, ein bisschen mehr Lagerbestand zu haben, um das Umsatzwachstum mitnehmen zu können. Rundherum gut,
okay.
Leicht über den eigenen Vorgaben. Wir haben eine Mittelfrist-Guidance schon vor 2 Jahren herausgegeben von 200 Millionen Euro oder mehr im Jahr 2026 und 50 Millionen EBIT im Jahr 2026. Als wir diese Guidance herausgegeben haben, hat jeder gesagt, ihr seid völlig verrückt, das schafft ihr nie. Die gleichen Leute sagen jetzt, das ist ja nicht mehr ambitioniert. Ich finde es schon noch ambitioniert, aber wir sind genau im Zielkorridor und fühlen uns da pudelwohl.
Was sind Ihre konkreten Ziele für das laufende Jahr?
Ja, zunächst mal natürlich umsatztechnisch wollen wir machen zwischen 145 und 155 Millionen. Auch keine große Überraschung, wenn wir nach 107 im letzten Jahr 226 machen wollen, kann man Taschenrechner nehmen. Da liegen wir wirklich gut. Wir haben angekündigt, dass wir in den Quartalen unterschiedlich wachsen werden, weil wir im ersten Quartal ein bisschen niedrigeres Wachstum erwarten. In den nächsten Quartalen dann anziehendes Wachstum. Im Schnitt kommen wir wieder auf knapp über 40%. Das hängt damit zusammen, dass wir neue Produktgenerationen angekündigt haben im Januar, die aber noch nicht da sind oder in ganz kleinen Stückzahlen erst gekommen sind aus der Fabrik. Unsere Kunden aber abwarten, sagen, oh, Generation 4 ist da, wir warten mal, dass die vorhin angesprochenen smarten Türschlösser in ganz kleinen Stückzahlen jetzt da waren in diesem Quartal, in größeren Stückzahlen im nächsten und in noch größeren in Quartal 3 und 4. Und dass weitere Produktkategorien kommen. Wir reden über Kameras und zwei, drei andere Überraschungen, die wir noch in der Pipeline haben für Ende des Jahres. Und damit gibt es so eine Hochlaufkurve. Ich habe fürs erste Quartal mal eine Guidance ausgegeben von einer Wachstumsrate von 25%. Da wären viele Unternehmen glücklich, wenn sie das hätten. Für uns ist es unterdurchschnittlich. Aber auf die 40 übers Jahr werden wir kommen.
Gibt es denn bei Ihnen, ich sage jetzt mal so eine Saisonalität, also gibt es Quartale, wo die Nachfrage besonders hoch ist?
Ja.
Welche sind das?
Wir machen ungefähr im letzten Jahr ungefähr 70% unseres Umsatzes mit Do-it-yourself-Kunden. Das heißt automatisch, wir haben eine Saisonalität wie der Handel. Also letztes Quartal, Black Friday, Weihnachtsgeschäft ist für uns so stark wie zwei normale Quartale. Na, also wenn Sie die Verteilung nehmen, dann machen wir pro Quartal ungefähr 20% unseres Umsatzes und im letzten halb 40.
Ich hätte nicht gedacht, dass Smart-Home-Systeme so in die Richtung, ich will jetzt nicht sagen, typisches Geschenk sind, aber...
Ich glaube, das schenken sich viele Leute selber. Ich hab auf einer der letzten Investorenveranstaltungen mit einem Investor gesprochen, der selbst Elektroingenieur ist. Mhm. Und der ist ein mega Schnee-Fan. Und der vergleicht das früher mit seiner Eisenbahn. Also der, und das ist einer von denen, der ganz massiv in das Thema Optimierung des Energieverbrauchs geht. Also ich war wirklich sehr überrascht. Also der hat eine Photovoltaikanlage und sagte dann, naja, wenn die Batterie voll ist, dann kann ich jetzt mein Auto laden. Wenn die Batterie vom Auto aber auch voll ist, ich will die Energie ja nicht ins Netz zurückgeben, weil da kriege ich wenig Geld verglichen mit dem, was ich heute Abend wieder dafür bezahlen muss. Mhm. Also schalte ich jetzt die Waschmaschine an. Wenn aber die Waschmaschine zu viel Strom braucht, oder mehr als ich jetzt gerade produziere, schalte ich halt in der Zeit meine Gefriertruhe ab, weil die kann auch mal 2 Stunden ohne Strom, ohne Probleme. Also das ist ein Optimierungsniveau, das ist schon fantastisch. Und wenn Sie sich unsere Kunden anschauen, wir wissen das über Kundenbefragungen, dann haben ganz viele unserer klassischen Do-it-yourself-Kunden einen sehr technischen Background. Also wir haben die gefragt, habt ihr das Gerät selbst eingebaut oder einbauen lassen? Dann sagen die allermeisten, habe ich selber gemacht. Von denen, die es selber gemacht haben, die fragen wir dann, welchen technischen Background hast du? Und dann sagen ganz viele, ich bin Elektriker oder Elektroingenieur. Also die bauen das bei sich zu Hause ein, was uns wiederum Türen aufmacht in professionelle Geschäftsfelder. Mhm. Also ein Elektroingenieur, der das bei sich zu Hause einbaut und in einem Vergabegremium von Vodafone sitzt, hat dafür gesorgt, dass wir einen Auftrag in Afrika gekriegt haben von Vodafone. Mhm. Weil er festgestellt hat, da gibt es doch eine tolle Lösung von Shelly, warum nehmen wir die denn nicht? Wir haben das Gerät ein bisschen angepasst und siehe da, wir sind im Geschäft. Und das ist schon einige Male passiert, das war jetzt nur ein Beispiel, dass wirklich Top-Leute in ihrer Freizeit an ihrem Shelly-System zu Hause basteln und dann natürlich feststellen, was man damit alles machen kann.
Wo das Produkt für sich selbst spricht.
Genau, ja.
Wie sieht Ihre Dividendenpolitik aus?
Wir sind ja eigentlich kein typischer Dividendentitel. Also wenn man sich das Wachstum unserer Aktie anschaut in den letzten Jahren, im letzten Jahr nicht, muss ich ehrlich sagen, bin ich total enttäuscht. Hätte jede Wette gemacht, dass der Aktienkurs anders steht jetzt, aber da sind wir irgendwie mit allen Small Caps ein bisschen bestraft worden. Aber er geht zumindest geradeaus und nicht nach unten. Aber normalerweise würde man in unserer Situation keine Dividende bezahlen. Wir haben im letzten Jahr 10 Cent in etwa pro Aktie gezahlt, ich glaube ein bisschen weniger, insgesamt 2,3 Millionen Euro an Dividende ausgeschüttet, eher geschuldet den unseren alten bulgarischen Investoren, nicht den Hauptgesellschaftern. Wir haben ja zwei Hauptgesellschafter, die auch im Unternehmen noch arbeiten. Nicht wegen denen, die wollten es überhaupt nicht. Aber es gibt viele kleine bulgarische Anleger, auch viele bulgarische Fonds, die für die eine Dividende ein Muss ist. Und deshalb zahlen wir eine kleine Dividende. Das werden wir voraussichtlich in diesem Jahr auch wieder machen. Die Hauptversammlung ist Anfang Juni. Wir sind gerade in den Vorbereitungen. Ob wir das immer so machen, wird sich zeigen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie optimieren wir Working Capital weiter. Gibt es irgendwie eine größere Akquisition, die wir doch mal irgendwann machen, die sich ergibt? Aber im Augenblick zahlen wir eine kleine Dividende. Für westeuropäische Anleger eher nicht verständlich. Die sagen, was macht ihr denn? Für die Osteuropäer ein absolutes Muss.
Jetzt hatten Sie gerade schon Mittelfristziele angesprochen. Jetzt ist ein Blick in die Glaskugel natürlich immer schwierig. Aber wenn Sie jetzt doch mal den Blick wagen, wo sehen Sie die Shelly Group, ich sage jetzt mal, in 10 Jahren?
Wir haben im letzten Herbst einen Capital Market Day veranstaltet in Frankfurt mit einer sehr, sehr schönen Resonanz. Also sehr viele Besucher, physisch als auch virtuell. Und haben einen Ausblick gegeben bis zum Jahr 2030. Nicht in Zahlen, weil das wäre vermessen, aber wir haben einmal einen Marktausblick gegeben. Also wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir gehen davon aus, der Markt wächst 15% weiter. Vielleicht wächst er auch nur 10, aber wir sind in einem positiven Marktumfeld. Wir haben als Shelly in den letzten Jahren den Markt regelmäßig Faktor 3 bis 4 outperformed. Also wenn der Markt um 10 wächst, sind wir um 40 gewachsen. Oder wenn der Markt um 15 wächst, wir um über 50. Und das wollen wir auch weitermachen. Dann haben wir aufgezeigt, wo kommen unsere Wachstumsfelder her. Zum einen aus der vorhin bereits angesprochenen Länderexpansion Richtung Vereinigtes Königreich oder Spanien, Frankreich und andere Länder, auch USA, aber auch Asien, wo wir auf kleinem Niveau aber sehr schöne Wachstumsraten haben. Dann gibt es neue Produktkategorien, die angesprochenen Schlösser oder Kameras, neue Technologien. Wir haben ein neues Produkt jetzt gerade vorgestellt, das nennt sich Long Range Add-on. Das ermöglicht, dass ein Shelly, der normalerweise in ihrem WLAN zu Hause kommuniziert, mit einem anderen Shelly über 5 Kilometer Reichweite kommuniziert. Und das eröffnet Türen in Richtung industrielle Anwendungen, landwirtschaftliche Anwendungen, Städteautomatisierung, Städtebeleuchtung, also komplett neue Geschäftsfelder für uns. Wir haben einige interessante Partnerschaften mit nicht nur mit Photovoltaikherstellern, sondern auch mit Herstellern von Wärmepumpen in den ersten Zügen, also ganz viele vertikale Integrationen. Wir reden gerade mit Herstellern von Motoren für Beschattung oder Garagentore, die eine Shelly-Lösung in ihren Motor einbauen könnten oder in ihre Steuerung einbauen könnten. Also da gibt es ganz, ganz viele Wachstumsraten. So, wenn Sie das jetzt mal nehmen und wir nehmen einfach mal an, in 2026 machen wir 200 Millionen. Kann auch mehr werden, aber sagen wir mal 200 Millionen, dafür haben wir uns eingeschrieben. Und ab 2026 wächst der Markt jedes Jahr um 10-15% und wir wachsen nur 2 bis 3 Mal so schnell wie der Markt, nicht 3 bis 4. So, jetzt nehmen Sie Ihren Taschenrechner und gucken mal, was da in 2030 steht. Und da steht eine verdammt große Zahl, die aber jeder für sich glauben muss oder ausrechnen muss. Das wär nicht vernünftig, wenn ich jetzt eine Zahl nennen würde. Aber wir wollen in allen wesentlichen Ländern in Europa stark präsent sein. Mindestens die Position, die wir heute in Deutschland haben. Wir wollen in Asien weiter wachsen, wie wir das sehr schön tun. Wir werden hoffentlich auch in den USA wachsen können. Wenn das nicht passiert, ändert sich nichts an den Zahlen, weil es im Moment so eine kleine Basis ist, kann nur obendrauf gesetzt werden. Und wir wollen ein ganzheitlicher Anbieter von Smart-Home-Lösungen sein, der sich zukünftig stärker über Software als über Hardware definiert. Der Unterschied in unserer Geräte zum Wettbewerber ist nicht die Hardware. Auch die Hardware, aber nicht die Hardware, ist die Software. Also was kann das Gerät? Wie kann ich es bedienen? Wie gut ist die Applikation? Welche weiteren Applikationen kommen noch? Wir haben ein sehr interessantes Datenvolumen natürlich, ein Dashboard, wo wir sehen, wo wird gerade ein Shelly-Gerät in die Shelly Cloud installiert, in welchem Land, in welchem Ort. Wie viel Energie wird verbraucht über Shellys? Wie viel Energie kommt von Photovoltaiksystemen? Wie viel Energie geht ins Aufladen des Autos, in verschiedene andere Anwendungen? Das nutzen wir heute alles nicht und das möchten wir zukünftig gerne mehr nutzen. Natürlich immer mit Einverständnis des Kunden, der uns die Freigabe dafür geben muss. Ansonsten nutzen wir die Daten für ihn selber und spiegeln ihm zurück, wenn eben sein Kühlschrank kaputt ist.
Klingt auf jeden Fall vielversprechend, auch gerade mit den vertikalen Wachstumsaussichten. Dann dürfen wir Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute wünschen und gespannt bleiben, was noch kommt. Ich darf mich bei Ihnen für das spannende Interview bedanken, Herr Kirsch.
Ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie sind jetzt ein bisschen Smart-Home-Fan geworden.
Auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich, ihr auch, liebe Hörerinnen und Hörer, und hoffen, dass ihr auch einige vielleicht für euch auch neue Informationen aus dem Interview mitnehmen konntet. Schaut unbedingt auch auf unserer Homepage effekt-spiegel.com vorbei. Dort halten wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund.